Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Pot of Ink. Meine Intros sind immer kacke. Ist auch egal. Heute habe ich zu Gast die wunderbare Mareike von Crow and Kraken. Willst du dich einmal vorstellen?
Hi, ich bin Mari von Crow and Kraken. Heiße auch auf Twitter genauso und ich blogge über Literatur und Feminismus und auf Twitter pöbel ich dazu auch immer gern ein bisschen rum. Danke für die Einladung.
Exakt. Kein Problem, immer gerne tatsächlich. Und wo du gerade schon Feminismus ansprichst, genau darüber wollen wir heute reden, beziehungsweise über ein spezielles Buch, nämlich das Buch Ich hasse Männer aus dem Rowohlt Verlag, ja, Hororo, von Pauline Ormange. Wenn ich es nicht richtig ausgesprochen habe, tut es mir sehr leid, ich nehme gerne Verbesserungsvorschläge an. Und Mareike hat das gefunden und hat es gelesen und dann habe ich mir so gedacht, das klingt nach einem sehr interessanten Thema. Ich lese das auch und wir reden einmal drüber. Also könnte man sagen, dass der Podcast unter dem Thema steht, stimmen wir dieser Autorin zu oder eher nicht? Ja, und ja, du könntest ja einmal anfangen und beschreiben, wie du das Buch so fandest, so insgesamt.
Also, ich habe das Buch gefunden und dachte so, okay, ich hasse Männer, krasse Aussage, ich muss mir einmal angucken, wie das begründet wird, stimme ich dem zu oder nicht. Und ich packe den Spoiler mal direkt an den Anfang. Nein.
Nein.
Hat tatsächlich mehrere Gründe, auf die wir gleich eingehen. Aber zum einen ist es der Grund, wie Pauline Ormange ihren Männerhass begründet und wie sie ihn definiert. Das ist das eine, was ich sehr, sehr kritisch finde. Es gibt auch noch so ein paar andere Sachen. Es wird die Frage aufgeworfen, können Männer Feministen sein? Dann gibt es noch einen Ausflug in die Psychologie, so ganz knapp eigentlich nur unser Nebensatz, aber das ist mir halt auch sauer aufgestoßen. Und was ganz krass ist, die Binarität, die immer wieder reproduziert wird. Also da sind so ein paar Sachen wirklich im Argen. Und in Vorbereitung auf den Podcast ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass ich Parallelen ziehen kann zu Feministinnen, and I use this term loosely here, wie zum Beispiel Ali Schwarzer, genauso problematisch, oder tatsächlich auch zu einer Graphic Novel von Liv Strömquist, die ich im Sommer auseinandergenommen habe. Und da scheinen sich derzeit so ein paar Narrative im Feminismus weiter fortzusetzen, die definitiv kritikwürdig sind und die ich definitiv nicht vertreten kann. Deswegen, sie sagt ein paar sehr wichtige, sehr schöne Dinge in dem Buch, aber größtenteils überwiegt halt echt das Negative.
Ja, also ich habe das Buch ja durch dich entdeckt. Das heißt, mir ist dann die Idee gekommen, ah, das wäre doch ein super Thema, um da mal drüber zu reden. Und dementsprechend bin ich auch schon mit der, also ich bin nicht da reingegangen und habe gedacht, okay, ich lese das Buch jetzt einfach, sondern ich bin da reingegangen, um es halt eher kritisch zu lesen, was ich natürlich auch häufiger mache, aber nur so als Vorspann quasi.
Du bist nicht unvoreingenommen reingegangen.
Ja, genau. Also ich wusste ja schon deine Meinung, jetzt nicht im Genauen, weil ich halt gesagt habe, ich möchte es auch noch lesen, aber zumindest die ungefähre Meinung wusste ich. Und dementsprechend ist da natürlich irgendwo immer eine Dings drin, eine Voreingenommenheit und eine Erwartungshaltung. Das wollte ich aber einfach nur nochmal vorausstellen. Aber ich stimme dir zu, ich habe ebenfalls viel darin gefunden, wo ich da einfach nur so saß und war so. Nein. Also sie spricht vieles Richtiges an, vieles aus der feministischen Bewegung, was richtig und wichtig ist. Und aber wie du schon gesagt hast, ich finde nicht, dass sie ihr Verständnis von Männerhass, und ich hoffe, man hört die Anführungszeichen, richtig gut begründen kann. Also dass sie wirklich gut begründen kann, warum jetzt das Buch so krass heißt und warum sie diese krasse Aussage in den Mund nimmt. Ja, und mir ist auch diese sehr krasse Binarität sehr aufgefallen. Also nicht nur Binarität im Sinne von, dass sie auf Transmenschen eigentlich fast gar nicht eingeht,
Gar nicht.
sondern
Es
auch,
kommt kein einziges Mal das Wort Trans vor.
ja genau, sondern auch, dass sie Misandrie, so wie sie es ja nennt, also Männerhass und Misogynie, also Frauenhass, immer als binäres Paar aufmacht, gleichzeitig aber betont, das wäre keins. Also, und auch ein paar andere Sachen. Aber das sind so die Sachen, die mir grob aufgefallen sind. Wir können sagen, wir sind ein bisschen kritisch, was dieses Buch angeht.
Geringfügig.
Geringfügig. Und ja, also wir können ja jetzt einzelne Punkte abgehen. Ich weiß nicht, ob du gerne einzelne Themen machen möchtest oder an den Kapiteln dich entlang hangeln möchtest.
Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir das anhand von Themen machen, weil
Okay.
manche, sowas wie die Binarität zum Beispiel, ja, sich komplett durch das Buch zieht. Das kann man nicht an einem
Das
Kapitel
stimmt.
zeigen.
Das stimmt.
Ich würde aber tatsächlich, glaube ich, anfangen mit ihrer Definition von Misandrie und was daran
Ja.
so maximal problematisch ist. Und ich würde tatsächlich, ich hoffe, das ist urheberrechtlich in Ordnung, ja, würde ich einmal vorlesen, wie sie das definiert hat. Ich suche nur kurz die Seite. Und zwar
Ich glaube,
schreibt,
wenn es so, also wenn es so zwei, drei Sätze sind, dann ist, glaube ich, okay.
ich glaube auch, vor allem, das ist dann, das nennt sich dann Zitat. Also, geht ja zum Belegzitat und sowas. Auf jeden Fall.
Ja.
Amanche schreibt: Ich verstehe die Misandrie als negatives Gefühl in Bezug auf die Gesamtheit des, in Anführungszeichen, starken Geschlechts. Dieses negative Gefühl kann das gesamte Spektrum zwischen einfachem Misstrauen und ausgesprochener Feindseligkeit umfassen, was sich meist in einer Ungeduld gegenüber Männern und ihrem Ausschluss aus weiblichen Kreisen niederschlägt. Wenn ich mich auf die Gesamtheit des starken Geschlechts beziehe, meine ich damit alle Cis-Männer, die als solche sozialisiert worden sind und ihre männlichen Privilegien genießen, ohne sie ausreichend in Frage zu stellen. So. Das ist ihre Definition von Misandrie. Das Problem daran ist, meiner Meinung nach, wenn schon das bloße Misstrauen gegenüber des Typen, der mir im Dunkeln hinterherläuft, weil er vielleicht zufällig den gleichen Weg hat, auch schon als Männerfeindschaft gilt, dann haben wir ein Riesenproblem, weil dann im Endeffekt alles, jede einzelne Kritik an cis-männlichen Gebaren sofort als Männerhass definiert wird. Und damit
Jo.
sind wir dann wieder dabei, Feminismus ist gleich Männerhass. Und das ist ein Narrativ, gegen das der intersektionale Feminismus seit Jahren und Jahrzehnten ankämpft. Eigentlich seitdem Alice Schwarzer, keine Ahnung, die Bühne betreten hat. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr, mir schon wieder anzufangen, mir schon wieder deswegen den Mund fusselig zu reden. Denn Feminismus ist per se erstmal kein Männerhass.
Das ist, ja, das ist mir auch aufgefallen. Also, ich finde es krass, weil sie sagt ja auch im Buch dazu, sagt sie ja, ja, ich mache hier auch keine Einschränkung. Alle Männer. Ich hasse alle Männer. Das, also das, ne? So, und dann im nächsten Satz fängt sie an, Einschränkungen zu machen. Und ich finde das so komisch, weil sie ja hier auch das starke Geschlecht beschreibt, ne? Aber da sind ja auch dann nicht alle Männer inkludiert. Also sie sagt ja explizit, sie bezieht sich auf Cis-Männer. Spricht aber im weiteren Verlauf des Buches nicht mehr von Cis-Männern, sondern von Männern allgemein.
Genau.
Und wenn sie von heterosexuellen Beziehungen spricht, dann spricht sie auch nicht von heteronormativen Beziehungen oder von cis-heteronormativen Beziehungen, sondern halt immer nur von heterosexuellen Beziehungen. Was natürlich auch beispielsweise ne, mit einem Transmenschen, mit einem Transmann oder einer Transfrau sein kann. Und dementsprechend ist das immer so ein bisschen komisch und man hat immer so im Hinterkopf, wolltest du dich nicht damit befassen oder lässt du es bewusst aus? Oder ist es dir einfach nicht aufgefallen, was ja komisch ist, wenn sie am Anfang Cis-Männer erwähnt hat?
Genau, also sie ist
Und
sich dessen
ja.
durchaus bewusst, dass es Cis und Trans gibt. Ich gehe auch davon aus, dass sie von allen anderen Geschlechtern weiß, weil sie ist ja anscheinend eine profilierte Feministin in Frankreich. Aber tatsächlich wirft sie ab und zu mal das Cis ein,
Und dann wieder nicht.
aber dann lässt sie es halt wieder ganz lange aus. Und das ist auch ein Problem, das gleich noch zum Tragen kommt. Ich würde aber tatsächlich erstmal noch bei ihrer Definition von Misandrie bleiben, weil sie sagt ja, das bezieht sich immerhin, also nur die Misandrie an sich bezieht sich erstmal auf Cis-Männer, ne? Weil das starke Geschlecht ist ja auch in Anführungszeichen gesetzt. Es geht ja aber noch weiter, weil woanders habe ich aber die Stelle mir dummerweise jetzt nicht rausgeschrieben, geht es halt auch darum, dass, ach nee, das hat sie da geschrieben. Es geht, oder sie schreibt, dass Männer ja aus weiblichen Gruppen ausgeschlossen werden. Und dass das auch schon Männerhass ist. Das Problem dabei ist, dass sie Safe Spaces zu etwas Diskriminierendem definiert und, keine Ahnung, radikalisiert. Und das ist ein Riesenproblem. So, wenn Frauenhäuser sind kein diskriminatorischer Ort für Männer, so, sondern es ist ein Schutzraum, genauso wie Safe Spaces für POC keine Diskriminierung gegenüber Weißen sind. So, das funktioniert einfach nicht, weil die diskriminierte Gruppe, die diskriminierende Gruppe nicht diskriminieren kann. Das funktioniert von der Definition her ja schon nicht. Und das zu
Das,
sagen,
ja.
dass es Sie sagt, sie möchte dem Feminismus helfen, aber was sie eigentlich macht, sie erweist dem Feminismus einen Bärendienst. So, und insgesamt radikalisiert sie den Feminismus in vollkommen unnötig und in die vollkommen falsche Richtung. Und ich habe nichts gegen radikalen Feminismus, aber nicht so, wie sie das macht.
Ja, also genau, das habe ich mir auch so gedacht. Gerade mit dem Fokus darauf, dass Frauengruppen oder Treffen von Frauen definiert werden als ausgelebter Männerhass. Wo ich dann da so stehe, nein, es ist Solidarität unter Frauen, beziehungsweise dann halt auch, wenn es zu einem reinen Frauentreffen deklariert wird, dann sind es halt auch, wie heißt es, Safe Spaces. Auch wenn sie meistens nicht so genannt werden, wenn es jetzt, wie sie gesagt hat, um so Strickclubs oder Tupperware-Clubs geht oder sonst was, ne?
Ja.
Aber ich weiß nicht, wenn wir das jetzt, also ich stelle mir das gerade vor, wenn ich diese Position einnehmen würde und sagen würde, ja, das ist gelebter Männerhass. Und ich hatte ja schon mal vor 1 oder 2 Jahren den unfassbar großen Diskurs bei mir in der Uni darüber, dass es ein Ladies Lunch gab und dass
Ja.
Männer dann gesagt haben, was soll denn das? Ihr diskriminiert ja Männer, wenn ihr die nicht reinlasst. So, und wenn ich da jetzt ankomme und sage, nein, das, was wir machen, ist ausgelebter Männerhass, weil wir euch nicht da haben wollen und weil und so weiter, anstatt zu sagen, nein, das ist einfach nur, damit wir einen Ort haben, wo, ne, wir nicht in der Minderheit sind und wo wir einen Safe Space haben, bla 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 bla, dann komme ich doch überhaupt nicht mehr ins Gespräch. Also dann, also es geht mir jetzt nicht darum, dass das alles immer für den dümmst anzunehmenden User quasi vermittelbar sein muss. Aber ich kann mich selber auch nicht dazu bringen, zu denken, dass das Männerhass wäre, wenn ich mich solidarisch mit Frauen treffe und mit Frauen rede, ohne Männer dabei zu haben.
Nee, es tut mir leid, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer Hochzeit. Wenn ich von meiner türkischen Freundin nicht auf ihre Hochzeit eingeladen werde, dann ist das, weil sie, keine Ahnung, nur mit ihrer türkischen Familie feiern möchte, dann ist das keine Diskriminierung, weil ich keine Türkin bin, sondern das ist verdammt nochmal ihre Party, ihre Regeln. So, und genauso ist das mit Frauentreffen. Es gibt auch diese ganzen Boys-Only-Clubs, so, und es braucht tatsächlich Orte, wo Frauen sich vernetzen können. Es hat nichts damit zu tun, dass Männer gehasst werden. Es hat einfach damit zu tun, dass wir selber auch zu Wort kommen wollen, dass wir zu Wort kommen müssen und dass wir selber uns Strategien überlegen müssen, wie wir auch etwas im Leben schaffen. Ohne dass wir uns permanent gegen Männer und Mansplaining und Manspreading und sonst was immer wieder zur Wehr setzen müssen, weil das kostet ja einfach Kraft. Und das kostet auch Kraft in gemischten Gruppen durchaus. Auch mit Männern, die sich durchaus feministisch bilden, die das Privileg hinterfragen. Aber es passiert eben doch, dass es Manterrupting gibt. Und ganz ehrlich, es ist dann einfach anders, wenn man sagt, wir treffen uns jetzt einfach nur unter uns Frauen und vernetzen uns. Wir tauschen mal Visitenkarten aus. Hey, woran forschst du gerade? Oder woran schreibst du gerade? Wozu recherchierst du gerade? So, ohne dass da irgendwelche Typen daherkommen und sagen, oh, das haben aber schon andere Männer vor euch gemacht, ne? Und überhaupt, ich bin sowieso der Größte hier. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern einfach, dass wir mal in Ruhe
Nein.
reden wollen.
Ja. Und vor allem, was mich ja dann total traurig macht fast, ist, dass sie das ja auch in dem letzten Kapitel total so beschreibt, wie wir es jetzt beschreiben. Nämlich, dass es Zusammenkünfte von Frauen braucht, in denen Männer halt nicht dabei sind.
Genau.
Und wenn Frauen und dass es dann halt diese Räume braucht, in denen halt einmal keinem männlichen Interesse gedient wird. Sei es jetzt, dass man sich halt sozial eher zurückhält oder sei es jetzt, dass man halt darauf achtet, die Sprache den Männern anzupassen oder was auch immer. Irgendwas, dass es halt diese Spaces geben muss. Aber ich finde nicht, dass man, wenn man sich jetzt trifft, und sie hat es ja auch so beschrieben, als irgendwie Kochclubs oder Strickclubs oder sonst was, dann ist, oder wie du gerade sagst, im akademischen Zusammenhang, dann ist das kein Männerhass. Das ist vielleicht zur Wehr setzen gegen die Regeln des Boys Clubs, der besteht. Aber das ist doch kein Hass. Das
Genau.
geht mir auch,
In
genau
de,
das
in
meine
dem,
ich
in
nämlich.
dem Moment, in dem Moment, wo wir sowas als Männerhass definieren und klassifizieren, spielen wir Antifeministen in die Hände, weil die ja schon
Genau.
immer gesagt haben, ja, wieso, das ist doch Männerhassen, wenn ihr uns da ausschließt. So, und das ist halt genau das, was nicht funktioniert. Das ist das, was ich meine, sie erweist dem Feminismus damit einen Bärendienst. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, ich bin zumindest nach dieser Definition keine Männerhasserin. Passt überhaupt
Ja,
nicht.
was ich da nämlich mal, ich bin auch so, ich war am Ende so, also das Erste, was ich gedacht habe, als ich das Buch beendet habe, war, sie hat jetzt überhaupt nicht vernünftig erklärt, warum das bitte Hass sein soll.
Nein, stimmt,
Ich meine,
das hat sie nur einmal ganz kurz auf dieser einen Seite definiert und danach ging es einfach um feministische Allgemeinplätze.
Genau, was mir aufgefallen ist, ist nämlich, dass sie dann halt die ganze Zeit von Wut spricht. Und Wut auf Männer, die sich nicht reflektieren können, Wut auf Frauen, die sich mit Männern abgeben, die sich nicht reflektieren können, sowas alles. Aber sie redet halt von Wut und nicht von Hass. Und Wut und Hass sind ja was komplett Unterschiedliches.
Ja.
Und ich hatte mehrmals im Buch das Gefühl, also in einem Kapitel ganz krass, aber mehrmals im Buch das Gefühl, dass sie eigentlich dieses Buch geschrieben hat, weil ihr wohl sehr viele Männer, höchstwahrscheinlich, immer wieder gesagt haben, sie wäre doch einfach nur eine Männerhasserin. Und weil sie jetzt, und dass sie dann einfach gesagt hat, ja, okay, dann definiere ich mich jetzt halt um als Männerhasserin, damit ich nicht über den Punkt diskutieren muss, ob ich Männer hasse oder nicht, sondern sage einfach ja und erkläre das dann.
Ich
Aber das finde ich
hatte
nicht
tatsächlich einfach das
zielführend.
Gefühl, ich hatte tatsächlich einfach das Gefühl, sie hat den Titel gewählt, weil der sehr provokativ ist.
Er kann auch
Und
sein.
was ich sehr wichtig finde, ist, was du eben gesagt hast, dass es einen Unterschied gibt zwischen Wut und Hass. Da gibt es nämlich einen ganz
Ja.
eklatanten. Das ist der gleiche Unterschied zwischen Wut und Zorn. Zorn ist meiner Meinung nach innen gerichtet und zerstörerisch. Wut kann kreativ werden, weil aus Wut eine Kraft erwächst, etwas zu ändern. Hass dagegen ist zerstörerisch. Hass hat immer einen Vernichtungsdrang.
Genau.
So. Und
Also,
das merkt man auch schon
ja.
daran. Witzigerweise sagt sie es selber an einer Stelle. Da müsste ich jetzt einmal mit meinen Papieren raschen, aber an einer Stelle sagt sie, dass man Misandrie und Misogynie sowieso nicht miteinander vergleichen kann, weil die
Ja.
Gewalt der einen mit der anderen überhaupt nicht vergleichbar ist. Ne? Beziehungsweise der
Das,
eine ist sehr
genau.
gewalttätig, nämlich die Misogynie, mit Femiziden, Vergewaltigung, Körperverletzung. Sie hat auch jede Menge Zahlen genannt. Und im Vergleich dazu gibt es halt sehr, sehr wenig.
Sie hat gesagt, ich habe
Also,
das im Kopf, ich hatte genau das Zitat im Kopf. Sie hat gesagt, null Tote und null Verletzte.
genau,
Und da war ich so, was?
diese skandalöse Statistik. Aber das war tatsächlich auch etwas, es gibt auch jede Menge verletzte Männer durch Frauen, aber natürlich steht denn, aber ja, aber das Wichtige ist, bei diesen Zahlen steht nicht unbedingt das Geschlecht im Hintergrund. So,
Ja, natürlich.
ne?
Ja.
Und jetzt habe ich den
Und
Faden verloren, worauf ich eigentlich hinaus wollte. ja, scheiße, vielleicht müssen wir nachher schneiden. Komm,
okay,
komm.
nein, kein Problem. Das funktioniert schon. Was ich sagen wollte, ist dass ich das so liest, dieses null Tote und null Verletzte, ne? Natürlich gibt es Männer, die durch Frauen Gewalt erfahren. Und natürlich gibt es Frauen, die durch Frauen Gewalt erfahren. Was nur feministische Analyse bisher ist, ist, dass dahinter halt keine Misogynie steckt. Zumindest nicht vordergründig.
Misandrie.
Wo,
Misogynie ist das, was hinter Femiziden steckt.
ja, genau, das meine ich ja. Das steckt nicht dahinter, wenn
Ach
eine
so.
Frau einem Mann Gewalt antut. So. So, nicht vordergründig zumindest. Und da jetzt halt zu so sagen, ja, okay, dann ist es. Also, das finde ich halt komisch. Ich finde es seltsam, das halt so runterzubrechen und nicht zumindest im Nebensatz zu erwähnen, dass es natürlich trotzdem Gewalt von Frauen gegen Männer gibt, weil sonst sieht das einfach so aus, als würde man alle Gewalt auf das für sie definierte, in Anführungszeichen, starke Geschlecht abschieben und sagen, wir sind einfach nur reine Opfer. Und, ne, oder
Ja, und das
sonstiges. Und
Frauen
das
können nicht
kam so
gewalttätig werden.
komisch. Das kam so, so komisch rüber. Ich
Ja, aber
habe das überhaupt nicht verstanden. Und ich stand da so, ja, okay, wenn sich auch keiner als, also wenn wir das alles als Misandrie definieren, was du als Misandrie definierst, dann gibt es definitiv nicht null Tote und null Verletzte und so weiter und so fort. Wenn das reine Unwohlsein einem Typen gegenüber schon Misandrie ist, dann, you know, was ich meine?
vor
Also die
allem.
Definition.
Vor allem,
Und ja.
sie führt das ja auch noch weiter, dass Männer so maximal gewalttätig sind, als sie über Vergewaltigung und so spricht. Vorweg, die größte Tätergruppe bei Vergewaltigung sind Cis-Männer.
Jo.
Das ist unumstößlich, damit müssen sich die Cis-Männer leider auch abfinden. Wichtig ist zu sagen, natürlich sind nicht alle Männer Vergewaltiger, das schreibt sie auch. Was sie aber leider, oder was heißt leider, was sie auch schreibt, ist,
Ja.
praktisch alle Vergewaltiger sind Männer. Und dieses praktisch ist linguistisch gesehen so, dass es eigentlich bedeutet, eigentlich sind es alle. Alle Vergewaltiger sind Männer. Und das stimmt einfach nicht.
Nee, das stimmt halt
Ne? Vor
wirklich
allem,
nicht. Und
weil sie,
das,
vor
ja.
allem, weil sie da auch die wichtige Unterscheidung vergisst, cis. Weil in dem Moment sind Transmänner wieder mit drin. Und das finde ich an dieser Stelle mindestens fahrlässig. Weil es soll ja angeblich so ein pointierter Essay sein und dafür fehlt mir da definitiv einfach regelmäßig die geschlechtssensible Sprache.
Ja,
Und
also
das
vor
ist,
allem, wenn wir
es ist
über
ein Max
Geschlechterthemen reden.
ja, und es ist maximal problematisch. Und wie gesagt, dieses praktisch alle Männer praktisch alle Vergewaltiger sind Männer, ist einfach nicht haltbar, weil es eben auch Vergewaltigungen durch Frauen gibt. Und das ist ein Riesentabuthema, über das natürlich auch die Opfer von weiblichen Vergewaltigerinnen, darüber sprechen sie nicht. Das ist ein Thema, das zum Beispiel Mithu Sanyal in ihrem Buch Vergewaltigung aufgegriffen hat. So, weil gerade auch Menschen mit Penis, die vergewaltigt worden sind, dem wird weniger geglaubt, weil es das heißt so, ja, wieso, ne? Du brauchst eine Erektion.
Ja, genau.
So, das, aber das, ja, das mag sein, aber erstens ist es trotzdem sexualisierte Gewalt und zweitens, es sind einfach körperliche Reize, auf die reagiert wird vom Körper. So,
Das ist ja
deswegen, das
genau
ist.
dasselbe, wie wenn du einem Menschen mit Vagina sagen würdest, ja, warum denn? Du warst doch feucht oder keine Ahnung
Ja,
was. Das
oder
heißt,
noch.
es muss dir gefallen haben. Ich
Ja,
habe dazu mal wunderbar,
oder
ja.
eben noch schlimmer, die vergewaltigten Survivor kommen zum Orgasmus. So, da hat Mithu Sanyal geschrieben, diese Opfer, die fühlen sich von ihrem eigenen Körper verraten. So, und das sind einfach riesengroße Tabuthemen, die selten angesprochen werden. Und das nutzt sie bewusst oder unbewusst aus, indem sie sagt, ja, okay, ne, eigentlich sind ja alle Vergewaltiger sind Männer. So, auch wenn sie es praktisch
Was
davor
das,
setzt, aber wir wissen selber, was es bei uns in den Köpfen macht. Und das funktioniert einfach
ja,
nicht.
was
Das finde ich
das,
sehr kritisch.
genau, das öffnet halt auch das riesige Tor an Kritik, was wir jetzt ja auch aufgemacht haben, nämlich, dass dann einfach Antifeministinnen, nicht so wie wir jetzt, ne, wir unterstützen ja quasi viel, was sie in dem Buch sagt, aber wir haben, ne, große Kritikpunkte an manchen Definitionen und Ausdrucksweisen, wie wir es gerade machen. Aber wenn sie sagt, null Tote und null Verletzte, dann kommen Antifeministinnen oder Antifeministen und sagen einfach so, ja Moment, aber was ist denn, Männer werden doch auch vergewaltigt.
Ja, oder halt Männerrechtler, Maskulinisten,
Genau,
so.
und so, ja genau, also irgendwie so diese komischen Menschen da. Jedenfalls geht es dann darum, dass die einfach genau das sagen können, was sie immer sagen, nämlich, ihr habt ja gar nicht gesagt, dass Männer auch vergewaltigt werden. Ja, eben doch. Sobald du das auslässt und sobald du sagst so, ja, von Frauen geht keine Gewalt aus oder sonst was, holy shit, du öffnest dir das Tor zur Hölle, weil du mit diesem Non-Acknowledgement von Fakten einfach da stehst und sagst so, ja, ist mir doch egal. Und das bringt halt nichts dazu, das zu entstigmatisieren oder dieses Stigma irgendwie aufzuheben oder sonst was, weil es ja auch beispielsweise in den USA gibt es immer wieder solche Headlines, wo da steht, dass irgendwie minderjährige Jungs mit der Lehrerin geschlafen haben. Und nicht Lehrerin vergewaltigt. Schuljungen.
Genau. Dreht man
Wenn das
die
nämlich
Rollen
ein.
um, die
Exakt.
Geschlechter, ist
Genau.
es nämlich mindestens Verführung Minderjähriger, teilweise dann aber
Exakt.
halt eben auch Vergewaltigung, weil einfach die Machtposition ausgenutzt wurde. Also deswegen ist
Ja.
es. Ja.
Ja, genau. Und sowas dann auszulassen, genauso wie die ganzen, ich nenne es mal Cis-Qualifier, also dann, ne, das auf Cis-Männer zu beschränken, ist einfach fahrlässig. Gerade wenn man dann so pointierte Essays schreiben will, wo es ja dann genau auf deine Aussage runterkommen muss. Und nicht auf, ich lasse mir hier das Tor offen. Zur Not kann ich immer noch sagen, ja, ich habe ja nur praktisch gesagt. The fuck.
Ja,
Es bringt doch nichts.
es funktioniert halt auch tatsächlich einfach nicht.
Genau. Und diese Binarität, also das fand ich halt auch komisch, weil sie nennt es ja Misandrie, Männerhass, gegenüber der Misogynie, Frauenhass. So. Und das ist ja diese Binarität, die sie aufmacht. Und drei Kapitel später oder so sagt sie, nein, die Misandrie ist überhaupt nicht mit der Misogynie gleichzusetzen. Und dann stehst du da so, ja, aber warum benennst du es dann so? Warum sagst du nicht einfach, ich bin total wütend oder ich bin sonst was? Warum nennst du es dann Hass, wenn es nicht mit dem. Also natürlich ist es nicht gleichzusetzen, weil es das eine von der diskriminierenden Gruppe ausgeht und das andere von der diskriminierten. Aber. Warum
Nee, 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 nee. Ich
dann,
glaube, ich glaube, ich,
warum
glaub,
dann, ich verstehe nicht, warum man dann diese Binarität aufmacht und das dann gleichsetzt. Also.
nee, das Ding ist, das eine heißt ja Frauenhass und das andere Männerhass übersetzt, aber
Ja.
die Qualität ist anders. Sie beschreibt ja Misogynie als viel gewalttätiger, als
Das ist sie ja auch,
eine Form
das.
des Hasses, die deutlich mehr Todesopfer vor, deutlich mehr Gewaltopfer und so weiter und so fort. Und sagt dann aber, das ist halt der Punkt, in dem man Misandrie mit Misogynie nicht vergleichen kann, dass Misandrie deutlich weniger gewalttätig ist, weil es eher auf Misstrauen beruht und Ausschluss von Männern aus Female Spaces und so. Also deswegen, das kann ich schon verstehen, dass sie da sagt, okay, das kann man trotzdem nicht vergleichen, auch wenn die Begriffe ähnlich klingen. Aber trotzdem,
Ja, also
aber es bleibt ja trotz allem unsere Kritik bestehen, dass das, was sie Misandrie nennt, keine Misandrie ist.
Genau.
So, sondern
Also
einfach,
ja, darauf wollte ich
vor
hinaus.
allem auch dieses komplette Spektrum von bloßem Misstrauen, also ganz ehrlich, es ist irgendwie ziemlich klar, dass ich zumindest und ich glaube auch die meisten Nicht-Cis-Männer, die ich kenne, erstmal skeptisch gegenüber dem besoffenen Typen in der U-Bahn sind. Oder allgemein
Ja.
sich irgendwie jedem fremden Typen, der einem da über den Weg läuft, erstmal blind vertrauen. Das ist irgendwie klar. Aber das ist kein Männerhass. Das ist, das basiert einfach auf Erfahrung. Auf Erfahrungswerten, die man gemacht hat. Und das ist kein Männerhass. Genauso wenig ist es Männerhass.
Dein Mikro ist weg. Ich höre dich leider gerade nicht.
Jetzt hörst du mich wieder. Entschuldige. Okay, der Luki tobt hier rum. Nochmal. Also, es ist auch kein Männerhass, wenn
Du bist jetzt
ich.
wieder ein bisschen lauter übrigens.
Ja, ist jetzt wieder besser?
Ja, jetzt wieder genauso wie vorher.
Okay,
Okay.
dann ich fange meinen Satz einfach nochmal an. Es ist
Yes.
auch kein Männerhass, wenn ich Typen verbal nach Strich und Faden den Arsch aufreiße, dass ein tschechischer Möbellaster drin wenden kann. So, das ist kein Männerhass. So, weil Hass ist auch etwas sehr, sehr Persönliches. Und nee, es tut mir furchtbar leid, aber ich kann mich nicht dazu bringen, zu sagen, dass ich Männer hasse. Schon gar nicht per se. Ich hasse einzelne Individuen. Und ich hasse das Patriarchat. So, aber Männer als auch als gesellschaftliches Konstrukt zu hassen, fällt mir schwer. Es funktioniert einfach nicht. Ich finde es kritikwürdig. Ich bin auch sehr scharf in meiner Kritik. Und es kann durchaus auch sein, dass ich mich ab und zu im Ton vergreife. Das will ich gar nicht sagen. Aber dem liegt einfach wirklich eher eine Wut und auch eine gewisse Ohnmacht zugrunde, aber kein Hass. Und das geht dann eigentlich auch schon, also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob du noch was sagen willst, aber eigentlich schon über in die Frage, können Männer Feministen sein?
Also
Ich komme mir
wait.
gerade ein bisschen schlecht vor, dass ich hier immer sage, jetzt machen wir das Thema, jetzt machen wir das Thema.
Nein, ach Quatsch, kein Problem. Nein, ich wollte einfach noch dazu sagen, dass ich dir voll zustimme. Und dass ich auch da immer saß und war so, ja, okay, aber alles, was du beschreibst, ist ja kein Hass.
Genau.
Weil wenn ich jemanden, also ich glaube, ich hasse nicht viel in meinem Leben, ich hasse eher Dinge anstatt Menschen. So, ne, zum Beispiel das Patriarchat oder einfach Sachen, die mir passiert sind oder sonst was. Aber an sich, auch die ganzen Sachen, die sie beschrieben hat, ich bin wütend auf diese Sachen. Ich fühle mich sehr oft ohnmächtig, wenn sowas passiert. Aber ich bin nicht so, dass ich sage, okay, ich hasse euch jetzt als gesamtgesellschaftliches Konstrukt, vor allem, weil sie ja dann auch immer noch Qualifier einbringt. Also sagt, ja, nee, nicht alle. Dann doch nicht die und dann doch nicht die und dann doch auch nicht die. Also im Sinne von, ja, die, die sich mit ihren Privilegien befassen, die versuchen, ihre Privilegien anzuerkennen und dagegen zu arbeiten und so weiter, die wieder nicht.
Naja, aber sie sagt ja auch,
Und
Männer
dann.
sind grundsätzlich, also Cis-Männer
Ja.
befinden sich grundsätzlich immer in der Probephase. In der
Ja, das hat,
Probezeit.
ja, genau, das hat sie
Ne?
auch
Also
gesagt,
im Endeffekt, Cis-Männer können machen, was sie wollen. Sie können sich auf den Kopf stellen. Sie können sich feministisch weiterbilden, feministisch, aktivistisch engagieren. Sie können im Endeffekt genau das Gleiche machen wie Frauen und sie würden trotzdem sagen, ja, aber du bist immer noch in der Probezeit. So,
ja,
und.
das, da war ich halt so, ich stand da so und war so, wow, dann kriegst du ja niemanden jemals dazu, sich irgendwie damit zu befassen. Weil, also nicht, dass das das Ziel sein sollte. Dass alle das sehr zugänglich finden. Aber ich finde nur, wenn du jemandem dann immer wieder sagst, ja, sobald du einen Fehler machst, bist du wieder in meinem Männerhasserschema drin und dann hasse ich dich wieder. What the fuck? Du kannst sagen, dann bin ich irgendwie enttäuscht oder das finde ich nicht gut oder hey, guck doch mal hier, das hast du nicht gut gemacht oder sonst irgendwas. Aber dieses immer in Probezeit sein, finde ich nicht richtig. Also das ist nirgendwo so. In keinster Weise, dass sich jemand immer und immer wieder in der Probezeit befindet, wenn man einen winzigen Fehler
Ja,
macht.
da fällt mir gerade noch eine kurze Assoziation ein, weil unsere Diskussionskultur im Internet inzwischen tatsächlich so ist. Wenn man so mitbekommt, man kann alles richtig machen und dann hat man einmal, keine Ahnung, einen Artikel geteilt und bekommt dann hinterher mitgeteilt, dass das weil man sich durchblickt hat, zum Beispiel von einer nicht hundertprozentig sauberen Seite gekommen ist und dann ist man sofort unten durch. Das ist so eine Sache, da plädiere ich tatsächlich gar nicht mehr um meine Selbst, sondern allgemein um Diskussionskultur willen, tatsächlich sagen, okay, da hat jemand einen Fehler gemacht, aber sieht man diesen Fehler ein und entschuldigt sich vielleicht auch, kommt eine No-Apology oder ist also ja, motzt mich nicht an. Das ist ja auch immer noch so eine Sache, wie wird damit umgegangen. Aber tatsächlich diese permanente Probezeit, das ist eine krasse Aussage. So.
Ja,
Ich weiß, also
also
ich
da
glaube, ich weiß auch, was sie meint, weil ich kenne auch jede Menge Cis-Männer, die sich feministisch weiterbilden wollen, auch großes Interesse daran haben und auch gerne möchten, dass man ihnen sagt, ey, pass auf, das, was du gerade gemacht hast, war gar nicht geil. Und dann trotzdem sich, keine Ahnung, Mansplaining machen oder so. Das war total witzig. Eine Anekdote dazu, weil wir dafür Zeit haben.
Ja, klar.
Das war schon ein paar Jahre her. Da habe ich damals auf Facebook einen Artikel geteilt zum Thema Mansplaining. Dieses Thema kam damals gerade auf. Hab das geteilt. Mein bester Freund teilt das, was, ey, ne, Typen, liest euch das durch und achtet mal darauf, ob ihr eure Freundin und eure Freundinnen im Umkreis, wie oft ihr die unterbrecht. 2 Tage später waren wir bei einem Konzert, das er mit organisiert hat. Wir stehen im Kreis, ich erzähle und er unterbricht mich dreimal für irgendeinen Bullshit. Und irgendwann sehe ich ihn so an, so, sag mal, Hase, merkst du was? Hey, wieso? Interrupting. Oh, fuck. Ich meine, so, ne, merkst du selber. Aber da hat er dann gemerkt, wie schnell das gehen kann. So, ne, er hat sich auch entschuldigt, alles gut, also ne, er ist mein bester Freund, das war dann nochmal was anderes, aber dann dachte ich auch so, weißt du jetzt, oder verstehst du jetzt, warum ich manchmal sage, ich habe einfach keinen Bock mehr, was zu erzählen, wenn ich permanent unterbrochen werde. Ne, also, deswegen, ich kann das schon verstehen, diese permanente Probezeit, aber ich würde ihn deswegen zum Beispiel in Anführungszeichen nicht aufgeben. Ich würde jetzt nicht sagen, ja,
Nein.
du hast jetzt keine Chance mehr, also du bist, dein feministischer Aktivismus oder dein Interesse daran ist für mich jetzt null und nichtig, sondern so,
Ja,
hey,
genau.
wir machen alle Fehler. Ich meine, wir haben alle irgendwann mal angefangen, uns irgendwie politisch zu engagieren oder zu interessieren. Und man kann nicht von Anfang an alles wissen oder auch immer up to date mit dem neuesten Stand sein. Wenn, keine
Genau.
Ahnung, ein Blog zum Beispiel eigentlich immer super cool war, feministisch, bla bla bla, und auf einmal kloppt da irgendeine Scheiße raus. Man kriegt das nicht mit und teilt dann halt 2 Wochen später nochmal einen anderen Artikel. Das ist so die Sache, ne? Man kann nicht immer alles wissen. Ne? Das heißt nicht, dass man nicht darauf hingewiesen werden soll. Es bedeutet aber auch, dass man nicht automatisch gleich gekündigt wird aus dem Feminismus, wenn man einen Fehler gemacht hat, wenn wir schon bei der Probezeit sind.
Ja, genau. Also das ist ja auch das, was sie angesprochen hat. Das frustriert mich so in diesem Buch. Sie spricht die richtigen Sachen an und benennt sie dann falsch. Also für mich falsch.
Ja.
Weil sie hat ja auch gesagt, hinter jedem Mann, der sich auch nur halbwegs feministisch nennt oder ne, seine Privilegien hinterfragt, stehen mehrere Frauen, die ihn dahin gebracht haben.
Das könnte ich
Und
aber tatsächlich so unterschreiben.
das kann ich auch unterschreiben. Das sage ich ja gar nicht. Das sage ich wirklich nicht. Ich sage nur, dass es natürlich frustrierend ist und dass das nicht so sein sollte und dass Männer das auch von sich aus eigentlich hinkriegen könnten und sollten, so schwer. Also doch, es ist schwierig, aber ich finde das auch frustrierend und ich finde auch, dass das nicht so sein sollte. Auf der anderen Seite, das dann aber mit Hass zu quittieren und zu sagen, ja, du bist jetzt für mich permanent in der Probezeit und sorry, kann man nichts machen, Guy. Meh, finde ich kacke.
Ja.
Ja, aber du
Aber das ist.
wolltest ja
Ja, wir sind.
auf die Frage eingehen, ob Männer Feministen sein können.
Ja,
Da
das
sind
sind.
wir jetzt ein bisschen
Nee,
abgedriftet.
wir sind eigentlich genau auf dem gleichen Weg, denn die Frage, wenn sie immer in der Probezeit sind, können sie dann eigentlich wirklich in Anführungszeichen, sag mal, vollwertige Feministen sein oder nicht? Also, eigentlich hatten wir ja gesagt, ja, sie beantwortet die Frage nicht richtig, aber eigentlich mit dem Satz beantwortet sie es ja dann
Offensichtlich
schon.
irgendwie schon, ne?
Aber das ist auch so eine Sache. Das ist eine Frage, die sie aber nicht wirklich eindeutig beantwortet. Ne? Also man muss da wirklich schon ein bisschen lesen, ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, sich damit auseinandersetzen, was auch erstmal nicht schlimm ist. Aber das ist tatsächlich eine Frage, die hat mich so umgetrieben, dass ich die in mein AutorInnen-Kollektiv von Feminismus oder Schlägerei getragen habe. Und wir haben darüber auch einen Artikel geschrieben. 3 Antworten gab es da drauf.
Ja, nein, vielleicht.
Ich muss auch kurz überlegen. Ich bin der Meinung, ja, Männer können Feministen sein. Also Cis-Männer, ganz wichtig, Cis-Männer können Feministen sein. Eine machte den Unterschied zwischen Cis-Männern und Trans-Männern und ist dann auch auf Cis-Männer eingegangen und sagte, nein, das können sie per Definition nicht. Und eine meinte, glaube ich, auch eher so die Vielleicht-Ecke. Ich glaube, das haben wir tatsächlich so hingekriegt, aber auch eher Richtung Ja. Und ich bin tatsächlich der Meinung, auch Cis-Männer können Feministen sein, einfach aus dem Grund, es kommt darauf an, wie man Feminismus definiert. Feminismus fing ursprünglich tatsächlich an als sogenannte Frauenbewegung, als Bewegung von Cis-Frauen für Cis-Frauen. In Europa auch noch sehr weiß geprägt. Inzwischen ist das aber viel intersektionaler geworden. Intersektionaler Feminismus ist eigentlich das, was heute der Feminismus ist oder zumindest sein sollte, und ist auch der Feminismus, den ich vertrete. Das bedeutet, es geht nicht mehr nur um die Rechte von Cis-Frauen, sondern es geht erstmal um die Gleichberechtigung aller Geschlechter, aller Menschen. Ganz gleich, welcher Herkunft, welcher Hautfarbe und so weiter und so fort. Das ist ja genau dieses Ding, dass man auch die anderen Diskriminierungsformen wie Klassismus und Rassismus betrachtet. Und
Ja, weil sie
ganz
sich halt
wichtig,
überlappen
genau,
und
und
nicht,
ganz wichtig,
ja.
es geht im Endeffekt im Feminismus darum, die Gleichstellung aller Geschlechter und die Abschaffung des Patriarchats, damit die Leute aufhören, darunter zu leiden. Und wenn man sich das anguckt, leiden
Sie.
auch Cis-Männer unter dem Patriarchat, Stichwort toxische Männlichkeit.
Exakt.
So, natürlich leiden nicht alle drunter. Es gibt auch Cis-Typen, die gehen da drin voll auf. Es gibt übrigens auch Frauen, die Cis- und Transfrauen, die voll im Patriarchat aufgehen. Patriarchatsapologetinnen nenne ich die immer.
Schöner Name.
Die das total toll finden, die klassische Geschlechterrollenverteilung total toll finden. So, das will ich gar nicht sagen, dass alle unter dem Patriarchat leiden, aber doch die große Mehrheit und eben auch Cis-Männer. Und darum bin ich der Meinung,
Sie.
wenn man sagt, dass Feminismus gegen das Patriarchat kämpft und die Abschaffung dessen, dann können auch Cis-Männer durchaus Feministen sein. Es kann, also sie haben es vermutlich, denke ich, ein bisschen schwerer, weil sie halt andere Diskriminierungsformen wie Frauen und oder allgemein Nicht-Cis-Männer sie erfahren. Diesen Einblick haben sie nicht unbedingt. Aber sie können lernen und sich auseinandersetzen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, das reicht mir schon als Klassifizierung für Feminismus. Wie gesagt, solange sie halt weiter hinterfragen, weil, wie gesagt, ja auch wir Cis-Frauen oder allgemein wir Frauen, nehmen wir auch Transfrauen und Inter und so, nehmen wir sie alle mit. Nur weil wir uns als Frauen verstehen, heißt das nicht, dass wir automatisch die perfekten Feministinnen sind.
Ja, natürlich nicht. Also ich glaube, die perfekte Feministin gibt's einfach nicht. Einfach weil wir ja auch immer verschiedene Meinungen haben und die dann halt durch Diskurs so weiterentwickeln, dass wir glauben, dass es dann dahin kommt, dass wir halt, ne, ein bisschen näher dahin kommen, Sexismus zumindest ein bisschen weniger zu machen.
Ja, was mir gerade
Und
einfällt,
ja.
ganz kurz, ist mir gerade ganz wichtig. Die Formulierung, die ich gerade gewählt habe, war echt doof, als ich meinte, wir Cis-Frauen und dann
Wieso?
auch Trans und nehmen wir sie alle mit. Ich hätte einfach sagen müssen, alle Frauen. Deswegen für
Ja.
alle Nicht-Cis-Frauen, die dazuhören, es tut mir aufrichtig leid, das war eine sehr unbedacht gewählte Formulierung.
Okay. Nein, finde ich gut, dass du das siehst. Du, reflektieren. Sofort reflektiert, ne? Und so. Ja, warte, wo war ich denn jetzt? Verdammt. Ja, was ich sagen wollte, war einfach, es gibt so viele Leute, die unter dem Patriarchat leiden und es noch nicht mal mitkriegen. Also auch Männer, Cis-Männer jetzt vor allen Dingen. Ich rede jetzt nur von Cis-Männern. Die von Kindesbeinen mitgekriegt haben, dass sie stark sein sollen und nicht weinen sollen und deswegen nicht vor anderen Menschen weinen können und es ihre Beziehung einfach komplett kaputt macht. Frauen, die meinen, dass ihre Freunde sich aufzuführen haben wie misogyne Arschlöcher, weil es ja sonst keine Liebe ist. Ne? Solche Sachen. Männer, die meinen immer den, Cis-Männer, die meinen immer den großen Macker machen zu müssen und so weiter und so fort. Und sich darüber ihre Bestätigung holen oder Leute, die sexistische Witze reißen oder genau das, was wir gesagt haben, die dann halt sagen so, ja, aber wenn ihr euch nur mit Frauen trefft, dann ist das ja auch diskriminierend, ey. Und ich finde auch, dass diese Leute sich halt bessern können und vor allem bessern sollten, aber eben die Tür offen halten. Weißt du, was ich meine? Halt nicht sagen,
Ja.
nein, ihr könnt das von Anfang an nicht sein, weil das glaube ich halt einfach nicht. Und ich kenne viele Männer, Cis-Männer, die halt immer weiter fragen und auch zuhören und vielleicht gar nicht so viel selber sagen, aber viel nachdenken. Und denen halt von Anfang an zu sagen, nein, ihr könnt keine Feministen sein, finde ich schwierig. Und finde ich, das würde die einfach nur abschrecken und dann in die völlig andere polarisierende Richtung ziehen. Und deswegen finde ich das weird. Und solange man sich dafür, gegen Sexismus einsetzt und dafür das Patriarchat abzuschaffen und so weiter und so fort, finde ich, dass man mit viel Diskussionen und vielen Nuancen auch als Mann Feminist sein kann.
Ja, ganz wichtig ist mir tatsächlich aber eine Einschränkung, die auch
Ja.
Armange macht. Und zwar, dass Männer bitte keinen Applaus dafür bekommen sollten,
Ja.
wenn sie früher von der Arbeit nach Hause gehen, um die Kinder abzuholen. Oder,
Ja.
keine Ahnung, sie bekommen einen fetten Schulterklopfer, wenn sie dann den Müll mal rausgebracht haben. Das ist kein Feminismus, es tut mir leid, das ist eine Selbstverständlichkeit. So, also ich denke, du und ich, wir meinen damit tatsächlich feministischen Diskurs, sowas wie Gender Pay Gap abschaffen. Körperliche Selbstbestimmung.
Also,
Also um
ich
solche Themen geht das einfach und nicht, oh mein Gott, ich übernehme jetzt auch 50% vom Haushalt. Ey, Digga, du. Das war Loki.
Ey, Digga, ich schmeiß ein Glas um.
So, ey, Digga, du wohnst auch in diesem verdammten Haushalt. Und ich bin nicht deine Putzfrau. Das heißt, wenn du mal den Abwasch machst, ne, dann kriegst du von mir keinen Beifall, sondern ich mache hier nebenbei noch die Wäsche und ich habe das Kind gewickelt und ich putze und nebenbei gehe ich noch 40 Stunden arbeiten. Nein, das ist natürlich jetzt sehr klischeehaft, aber tatsächlich, das ist halt genau das, wo viele dann schon denken, oh, das ist voll feministisch und oh, der nimmt auch Elternzeit. Und das sind halt so Dinge, für die Frauen eben keinen Applaus bekommen, sondern weil es von ihnen erwartet wird. Und das ist dann natürlich kein Feminismus oder ist auch keine feministische Handlung, wenn Männer dann auch mal die Kinder aus der aus der
Nein.
Kindertagesstätte abholen. Also, ne?
Ja.
Das
Also,
wäre die Kirche mal
ja,
im
genau.
Dorf.
Da war ich auch sehr tatsächlich positiv überrascht, weil da war ich halt mit Orange halt komplett auf einem Level und war so genau das. Und sie hat ja noch hinzugefügt, dass Männer Taten glorifiziert werden, wie zum Beispiel das früher von der Arbeit gehen, um das Kind aus der Kita zu holen, wo es bei Frauen eher negativ gesehen wird. Nach dem Motto, ah, sie macht jetzt weniger Arbeit. Oder warum macht sie denn keinen Vollzeitjob? Warum kann sie das denn? Ich
Wie
kann
sie
doch
es
alle
machen, machen
anderen
sie es
auch.
verkehrt.
Genau, also genau, wie man es macht, macht man es verkehrt. Du hast keine Kinder, oh mein Gott, wie kannst du nur? Du hast Kinder, ja, aber dann geh doch bitte, dann leb doch bitte genauso wie vorher. Du darfst nicht dich in irgendeiner Weise um die Kinder kümmern oder gestresst sein dabei, weil dann bist du eine schlechte Mutter.
Ja,
Also, wie man es macht, ne?
es gibt dazu auch von einer französischen Feministin tatsächlich eine ganz großartige Graphic Novel Schrägstrich Comic, und zwar heißt die Frau Emma. Also französische Emma, nicht das, was Ali Schwarzer da fabriziert hat. Und der Comic heißt Mental Load. Der ist aktuell, glaube ich, nur auf Englisch zu erhalten. Aber ich habe den letztes Jahr zu Weihnachten bekommen von einer lieben Freundin. Und er ist fantastisch, weil er genau das aufdröselt. Und teilweise dachte ich auch so, das kenne ich. Ich kenne das genau so. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Also das ist tatsächlich etwas für alle deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Da werdet ihr vielleicht fündig werden, wenn ihr da noch was zu lesen wollt.
Genau. Wo war ich jetzt? Was wollte ich tun? Okay, ich habe meinen Faden wiedergefunden. Sie schreibt ja auch noch in einem Kapitel, dass dieses Ungut, also für mich ist das immer so ein ungutes Gefühl, wenn ich über den Mental Load höre. Keine Ahnung, ich habe da ein komisches Gefühl in der Magengegend. Und sie hat auch geschrieben, dass dieses ungute Gefühl in Paarbeziehungen, heterosexuellen, cisnormativen Paarbeziehung, auch eine politische Komponente hat und nicht irgendwie nur ins Private abgeschoben werden darf, weil eben dieser Mental Load, gerade dieses den emotionalen Teil der Beziehung tragen und so weiter und so fort, häufig total unterschätzt wird und dann auch solche Sachen passieren wie Frau regt sich darüber auf, was im Haushalt gerade nicht läuft, um auf das Beispiel zurückzukommen, der Mann hat den Müll nicht runtergebracht oder sonst was. Und anstatt dann darüber zu diskutieren, wird dann halt gesagt, ja, aber warum weinst du denn jetzt? Und können wir das bitte vernünftig regeln und auf der Sachebene und so weiter und so fort.
Das sind meistens so Sprüche, da gehe ich endgültig an die Decke.
Ja, und das ist es ja eben, das hat sie ja auch geschrieben und da war ich so, ja, natürlich, das ist so toll, was du da schreibst, dass nämlich der Mann sich dann, dass Männer dann, Cis-Männer, dann dauernd den, wie heißt es? Sich dann halt auf die Stufe stellen wollen, dass sie ja das vernünftig regeln wollen, durch Vernunft und sich dann dadurch in so eine Machtposition erheben, dass sie ja über Gefühlen stehen.
Genau.
Und
Und vor allem das
ja.
Rationale ist mehr wert als das Emotionale.
Genau. Und dass sich dadurch dann natürlich noch mehr Wut anstaut. Und das ist genau das, was dahinter steht, wenn jemand sagt, ja, jetzt komm doch mal runter. Oder sowas. You know? Und da bin ich wirklich so gewesen, meine Güte, das ist richtig, richtig gut geschrieben. So sollte man das machen und so sollte man das auch betrachten, dass man sich durch diese Vernunftannahme halt in eine höhere Position stellt und dadurch denkt, dass man nicht mehr mit den Emotionen behandeln muss, solange derjenige nicht runtergekommen ist oder
Ja, vor allem
dieserjenige.
ist diese Art, mit Konflikten umzugehen, bedeutet, dass man sagt, du gehst emotional damit um. Das heißt, dein Standpunkt ist invalide. Und das stimmt natürlich nicht.
Genau.
Der Punkt ist absolut valide. Aber ich kenne das von mir auch, wenn ich richtig, richtig wütend bin, Alter, mir kommen manchmal die Tränen. So, ich kann vor Wut heulen. So, und
Ja.
ganz ehrlich, nein, dann bin ich auch nicht mehr sonderlich eloquent, sondern da fange ich einfach an zu reden und also schreien eher nicht. Ich bin kein Schreityp, wenn ich wütend bin. Es sei denn, ich bin auf einer Demo. Aber es ist, nee.
Ja, genau. Und ja, ich bin dann eigentlich auch immer so, ich fange dann halt sehr schnell an zu weinen. Und schlag dann halt quasi so ein bisschen verbal um mich, also nicht, ne, so. Und ich habe daran gearbeitet, dass ich halt nicht direkt so verbal um mich schlage, sondern halt, ne, erstmal versuche, ein bisschen runterzukommen und dann zu reden.
Ja,
Das ist
aber das
natürlich,
Es ist wieder genau
doof
das.
manchmal,
Du als
aber.
Frau passt dich, keine Ahnung, männlichen Wünschen an, sag ich mal, damit du ernst genommen wirst. Und das ist ein Problem. Das ist
Ja.
ein Riesenproblem. So, ich meine,
Leider
klar, ich
ja.
mache das auch. Wenn eine Freundin, keine Ahnung, mich völlig fertig anruft, dann fange ich auch erstmal, okay, ne, atme erstmal tief durch, ne, versuch,
Hallo.
beruhig dich, ne, beruhig dich ein bisschen, überhaupt, damit ich auch erstmal verstehe, worum es geht, aber tatsächlich auch, um dieser Freundin die Möglichkeit zu geben,
Ja.
erstmal die Gedanken zu sammeln. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich sage, ey, deine Emotionen sind invalide, sondern erstmal so, okay, pass auf, ich brauche das ein bisschen zusammenhängend. Das ist aber was anderes, als zu sagen, so, okay, beruhig dich erst und ruf mich in einer halben Stunde nochmal an, ne, was
Ja.
wie was
Ist ja.
heterosexuellen Beziehungen gerne passiert. Ich
Ja.
jetzt einmal im Blog, du beruhigst dich, dann können wir vielleicht gerne darüber reden. Ne,
Ja.
das ist ja genau dieses Ignorieren, den Rücken zudrehen, sondern es ist ja
Nicht
tatsächlich,
zuhören. Genau,
ne?
ja.
Weil es wäre eine andere Sache, zumindest für mich. Ne, ich spreche jetzt hier tatsächlich erstmal nur für mich. Wenn ich mich aufrege und so aufrege, dass ich kaum, wenn man so schön sagt, rational argumentieren kann, sondern wirklich einfach nur ein einziges emotionales Bündel bin, ist es was anderes, wenn sich dann Kumpel, Freund, Vater, sonst wie erstmal neben mich setzt, pass mal auf, beruhig dich erstmal. Ich höre dir gleich zu, ne? Aber das, was ich gerade meinte, ne, hier, trink erstmal einen Schnaps. Ne, und dann reden wir in Ruhe drüber. Das hat eine ganz andere Qualität, weil es bedeutet, pass auf, ich nehme dich auch mit deinen Emotionen ernst, ne, und ich begleite dich oder ich bleibe bei dir, wenn du, ne, wenn du ein bisschen ruhiger wirst. Klar, es klingt ähnlich wie beruhig dich erstmal, aber es ist so, ich bleibe bei dir und ich nehme dich mit deinen Emotionen ernst und ich warte hier, bis du darüber reden kannst. Hat eine ganz andere Qualität. Kommt natürlich auch immer sehr auf die Beziehung drauf an. Ne? Wenn das irgendein wildfremder
Ja,
Typ
klar.
macht, denke ich mir auch so, Alter, ne, fick dich ins Knie. Oh Gott, darf ich das überhaupt sagen? Entschuldigung. Nur was wirst du mich rausbiepen. Das fänd ich auch sehr witzig. Oder wenn das zum Beispiel mein Vater macht. Ne, mit dem ich mich auch echt. Wir können uns fetzen ohne Ende. Wir werden auch richtig laut. Aber es ist so, wenn ich wirklich emotional werde, dann ist es wirklich so, okay, Moment, ich brauche mal kurz einen Augenblick. Ja, ist okay. Ne? Willst du noch ein Bier haben? Dann hole ich dir eben eins. Ne? Komplett andere Ebene.
Ja. Also genau, das ist das, was du angesprochen hast, dieses quasi sich selber ertragbar für den anderen zu machen, dieses sich selber anpassen, das hat sie ja auch beschrieben, aber da hattest du ja auch einen Kritikpunkt, den ich übrigens teile im Voraus, aber trotzdem, wo sie dann gesagt hat, dass wir uns dann in unserem Streitstil anpassen, wie wir Probleme äußern, wie wir generell mit unserem Partner umgehen und so weiter, wir uns quasi dauernd selbst optimieren, um für den Partner noch ansprechend zu sein. Und, also mit wir meine ich jetzt Cis-Frauen. Und Cis-Männer das halt eben nicht machen und so dieser Mental Load in der Beziehung halt genau quasi nur auf weiblicher, normativ weiblicher Seite ist. Aber ja, aber da hatte sie ja auch geschrieben, dass man dann zur Selbstoptimierung zum Psychologen geht.
Ich habe
Und
dich schnell
das ist auch
rausgesucht.
wieder.
Ich kann das komplette Zitat vorlesen.
Mach bitte.
Also, sie schreibt, wir gehen zum Psychologen, wir lesen Bücher darüber, wie wir uns besser organisieren können, wie wir gelassener werden oder zum Orgasmus kommen. Wir sprechen über unsere Gemütszustände, stoßen Dialoge an, machen Sport oder Diäten. Wir legen uns einen neuen Look zu, gehen zum Schönheitschirurgen, lassen uns coachen, wechseln den Job, verbiegen uns bis zum geht nicht mehr. Frauen befinden sich in einem ständigen Optimierungsprozess. Einerseits ja,
Ja,
sie hat recht.
auf
Frauen,
ja.
also oder Menschen, die für Frauen gehalten werden, werden tatsächlich angehalten, sich permanent zu optimieren. Ne? Sei die perfekte Mutter, bring Karriere und Kinder unter einem Hut. Keine Ahnung, wenn du nicht wie Heidi Klum nach der Geburt 3 Wochen später schon deine Schwangerschaftswunde runter hast, dann lässt du dich gehen und so weiter und so fort. Da hat sie durchaus recht mit der Erkenntnis. Was ich daran aber aufs wirklich Schärfste kritisieren möchte, ihr könnt die Rasierklinge quasi hören, ist, dass in dieser Aufzählung mit drin hat, wir gehen zum Psychologen. Und das ist ein Narrativ, das sich anscheinend derzeit viel in feministischen Kreisen bewegt. Denn ich habe im Sommer auch auf Feminismus oder Schlägerei die Graphic Novel Ich fühl's nicht von Liv Strömquist auseinandergenommen. Und die hatte da auch einige Szenen, wo sie halt gegen Therapie und Psychologie basht. Und das finde ich ein Riesenproblem, denn der Fakt, dass man zum Psychologen, zum Therapeuten in psychiatrischer Behandlung ist, das hat nichts mit Optimierung zu tun, sondern das ist gesundheitliche Fürsorge. Eigentlich und Selbstfürsorge auch. Ich gehe nicht zum Psychologen, damit ich irgendwie mich besser organisieren kann. Ich gehe zum Psychologen, weil ich ein riesengroßes Problem habe, weil ich Depressionen habe, Essstörung, keine Ahnung, Angstzustände und so weiter und so fort, die natürlich daraus erwachsen, dass an mich immer wieder herangetragen wird, dass ich gefälligst perfekt zu sein habe. Aber das ist nur eine Wurzel. Deswegen, also psychische Krankheiten sind viel zu komplex, als zu sagen, das wurzelt alles im Drang, im Optimierungsanspruch, den die Gesellschaft an uns trägt. Und deswegen ist der Fakt, dass man zum Psychologen geht, eigentlich nur ein Teil dieses ganzen Optimierungsprozesses. Das ist genauso, als wenn jemand sagen würde, ja, wenn du dir den Arm brichst und damit dann zum Arzt gehst, ist das ja auch nur, um dich selbst zu optimieren, damit dein Arm nicht schief zusammenwächst und damit du dann nicht mehr den gängigen Schönheitsideal entsprichst. Das ist genauso ein Bullshit. So. Deswegen, ich möchte es in aller Deutlichkeit sagen. Zu sagen oder einfach zu diffamieren, dass man in therapeutischer, psychiatrischer, psychologischer Behandlung ist, ist A, nicht feministisch, es ist schon gar nicht intersektional feministisch, es ist ganz im Gegenteil ableistisch, weil alle, die auf diese Hilfe angewiesen sind, quasi diskreditiert werden. Das heißt, eigentlich musst du ja gar nicht hin, weil wenn du dich nur genug mit Feminismus auseinandersetzt, dann löst sich dein Problem von alleine. Spoiler, no.
Genau. Ja, mir ist das auch total sauer aufgestoßen tatsächlich, weil, wie gesagt, es trägt halt dieses Stigma weiter, dass Leute nur zum Psychologen gehen, weil sie in irgendeiner Weise sich selbst optimieren wollen, was man natürlich auch machen kann, aber das nur darauf abzustempeln, ist halt. Also den Grund, die Wurzel davon zu sehen in, ich muss mich selbst optimieren für meinen Partner oder für Cis-Männer in meiner Umgebung oder generell, wie die Gesellschaft mich sieht, finde ich schwierig. Also finde ich kenne auch wirklich niemanden, der einfach nur aus Selbstoptimierungsgründen zum Psychologen gegangen wäre, sondern wirklich einfach sondern wirklich Probleme hat. Meistens halt Probleme, die man nicht direkt selbst zuordnen kann oder nicht weiß, was es ist oder nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Deswegen geht man zum Psychologen. Aber das ist halt, oh, schwierig. Also
Ich
ich
finde
finde
es.
sowas ganz, ganz schwierig. Ich finde auch die Diskussion über Schönheits-OPs in dem Zusammenhang komisch, weil die natürlich auch von dem Schönheitsdrang und von der Gesellschaft, von dem Druck, gesellschaftlichen Druck, immer perfekt auszusehen, informiert werden. Auf der anderen Seite kann es aber auch, wie du schon eben sagtest, Selbstfürsorge sein. Und natürlich sind da die Grenzen so ein bisschen fließend. Aber das halt von vornherein als Kacke abzustempeln und zu sagen, dass das halt nur deswegen passiert, weil man den Mental Load trägt und weil man sich halt immer, ja, weil man sich halt quasi für die Männer verbessern will.
Oder für die
Da gibt es einen
Gesellschaft und
schönen.
gesellschaftlichen Ansprüche.
Genau, für die gesellschaftlichen Ansprüche einfach. Ja, es gibt ein Wort und ich finde das Wort nicht. Es wäre perfekt, aber ja, dass man sich halt so vorzeigbar machen will. Boah, finde ich ganz schwierig. Also, ich habe keine Ahnung, es sind nur zwei Wörter in diesem Satz. Wenn man die weggelassen hätte, wäre alles okay gewesen. Also.
Und tatsächlich auch dieses, manche gehen ja zum Psychologen oder zum Therapeuten, obwohl sie nach eigener Aussage gar nichts haben. Sie meinen, eigentlich geht es mir ganz gut, aber irgendwie, ich möchte es doch lieber abchecken lassen und so ein, zwei, drei Gesprächsstunden haben. Und auch das, finde ich, hat nichts mit Optimierungsdrang zu tun, sondern das nennt sich einfach Prävention. Ich meine, wir gehen zur Prävention zum Frauenarzt, um zu gucken, haben wir Brustkrebs, Gebärmutterkrebs, sonst irgendwas. Wir gehen zum Allgemeinmediziner, lassen uns da regelmäßig durchchecken. Und beim Psychologen ist es nichts anderes. Tatsächlich hatte ich den Fall, dass ich einmal zum Therapeuten gegangen bin. Und meinte, es geht mir so schlecht, ich weiß nicht, ob das eine Depression oder ein Burnout ist. Und dann haben wir gesprochen, meinte so, okay, ein Burnout ist das nicht, das ist eine Depression, aber ich schreibe sie trotzdem krank, weil es musste ich ja nicht zum Burnout auswachsen. So, dann
Stimmt,
hatte
ja.
mich erst aus dem Verkehr gezogen. Das ist im Endeffekt nichts anderes als, ah, okay, ich sehe, ihre Blutwerte sind nicht ganz so geil. Ich verschreibe ihm mal, keine Ahnung, Vitaminbomben, irgendwie Medikament, das es am Vitamin B12 hochhält, keine Ahnung. Das ist im Endeffekt nichts anderes. So. Und deswegen, allgemein, es ist mir erstmal egal, warum Leuten zum Psychologen gehen, weil es, und diese Implikation, ja, man geht dahin, um sich den gesellschaftlichen Ansprüchen zu beugen und anzupassen und zu optimieren, finde ich fatal, weil gerade Psychologie, Therapie und so weiter immer noch ein Riesenstigma haben. So,
Ja.
und das weiter zu stigmatisieren, Das ist nicht feministisch. Jedenfalls
Nee.
nicht nach meinem Feminismus. Es tut mir furchtbar leid, das sagen zu müssen. Und das ist halt einer, das sind halt so viele große und kleine Punkte in diesem Buch, dass sie sagt tolle Sachen. Haben wir ja, haben wir jetzt ja auch gesagt in der letzten
Ja.
Stunde. Sie sagt so, so tolle Sachen teilweise. Aber erstens, dass nichts Neues. Und zweitens, sie reißt halt mit dem Arsch einfach wieder das ein, was sie aufgebaut hat.
Genau. Weil ab jetzt wird sie über nichts mehr anderes reden können, als darüber, dass sie ja selbst sagt, dass sie Männer hasst. Und dann wird sie das immer erklären dürfen. Und dann werden alle sagen, Moment, aber das ist doch kein Hass. ja, also, ja, ich glaube, wenn man das zusammenfassen wollen würde, würden wir einfach sagen, sie schreibt ziemlich viele gute Sachen, die, denen wir auch zustimmen würden und die auch modern sind. Dabei ist aber dann halt fatal, dass sie halt eigentlich da immer nur von cis-normativen Sachen ausgeht und Transmänner mit keinem Wort erwähnt, wenn sie über Männer spricht. Also,
Beziehungsweise
ne, Wort.
ausklammert aus
Genau,
bestimmten Gruppierungen.
und dann aber trotzdem rein von Männern spricht. Und dass sie, ne, dass halt, dass sie manche Stigmata einfach weiter durchzieht. Und dass sie halt Sachen als Hass definiert, die ich höchstens als Wut oder halt als Folgen von Misogynie bezeichnen würde. Also dieses Unwohlfühlen und so.
Also sie mag sich Feministin nennen, aber meiner Meinung nach ist sie nicht intersektional feministisch und dann kann ich das nicht mittragen. So, weil ohne Intersektionalität ist Feminismus nichts anderes als ein weißer Cis-Hetero-Frauen-Club. Und damit wäre ich dann auch schon draußen.
Ja, sie mag ja gerne Clubs, also Girls Clubs. Aber wäre halt schön, wenn diese Clubs nicht rein weiß und cis wären. Weil dann bringt es ja nichts. Man muss halt, wenn man das Patriarchat zerstören möchte, muss man das halt für alle Menschen tun. Ansonsten ansonsten bringt es ja nichts. Also zusammenfassend könnte man sagen, wir hassen keine Männer.
Nein.
Und wir wollen uns dieses Label auch nicht aufdrücken, obwohl wir mit viel aus dem Buch d'accord gehen, aber mit halt so Grundpunkten einfach dann wieder nicht.
Ja, also wenn wir
Und
sagen, wir gehen
ja.
mit viel d'accord, dann sind es halt tatsächlich kleine Bits und Pieces. Zumindest auf meiner Seite, das möchte ich mal ganz kurz noch betonen.
Ja, aber.
Vor allem sind das dann Sachen, die sie anreißt. Eine Mental Load reißt sie an, sexualisierte Gewalt reißt sie an, toxische Männlichkeit lässt sie komplett außen vor. Und das sind dann so Punkte, wo ich mir denke, Moment, ich muss den Kater wieder runterschmeißen. Das sind dann so Punkte, wo ich mir denke, das haben andere ausführlicher und damit dann auch intersektionaler beschrieben. Nämlich. Keine Ahnung, Jack Irwin, der geschrieben hat Boys Don't Cry, toxische Männlichkeit. Dann, wie gesagt, Emma über Mental Load, dieser Comic. Es gibt so viele andere gute Bücher, die bestimmte Punkte einfach besser
Ja,
beschreiben.
also
Deswegen, es tut mir furchtbar leid, aber dieses Buch kann man einfach getrost im Buchladen stehen lassen und das Geld dann einfach in ein anderes feministisches Buch stecken. Weil, wie gesagt, diese kleinen Bits und Pieces, mit denen man d'accord geht, ja, das ist
reichen
schon.
halt dann nicht, um das Buch zusammenzuhalten, wenn man jetzt
Ja,
einfach nur
genau.
generell
Ne?
vom Buch
Also es
spricht
ist dann
und ja.
Rosinenpickerei und es ist einfach viel zu, also es hat viel zu viele Kritikpunkte, die ich nicht mittragen kann und will. So.
Genau. Also zur toxischen Männlichkeit ist mir auch gerade noch ein Buch eingefallen, nämlich Sei kein Mann von J.J. Bowler.
Stimmt, das ist gerade neu rausgekommen, also gerade dieses Jahr neu rausgekommen.
Genau, vor ein paar Monaten. Ich habe es gelesen, ich fand es super geil.
Echt? Dann muss ich das auch lesen. Ich hab's noch nicht.
Also er beschreibt halt aus männlicher Perspektive, aus einer er ist dann auch sehr intersektional, wenn er das macht, weil er ist britisches Einwandererkind, glaube ich, und seine
Einfach, er ist
Familie,
schwarz, oder?
genau, er ist
POC.
schwarz und seine Familie kommt aus Afrika, ich weiß leider nicht genau wo. Und dass er die verschiedenen Männlichkeiten da auch beschreibt. Und wie er sich auch da zwischen den Welten fühlt, weil die Ansprüche für Männlichkeit da völlig anders sind. Und so weiter und so fort. Also er dröselt das schön auf. Ich fand das super geschrieben. Ja, also
Ganz kurz, der
wenn man sich für
Vollständigkeit
toxische
halber.
Männlichkeit. Ja?
Er ist im Kongo geboren. In
Danke.
Kinshasa.
Gut, dann von da. Wunderbar. Genau. Also es gibt viel bessere Bücher, die besser fundierter und besser argumentiert das auf viele der Themen aufgreifen, die Ormanges jetzt hier in 100 sehr kleinen Seiten zusammengefasst hat. Ja, und ich glaube, das wäre es soweit gewesen.
Ja.
Dann bedanke ich mich sehr, dass du hier warst.
Ja, ich freue mich auch. Danke nochmal für die Einladung.
Und willst du noch irgendwas jetzt zum Ende sagen?
Nee, ich glaube, ich habe jetzt echt viel gesagt.
Das stimmt auch wieder. Wir haben sehr lange geredet. Das wollten wir eigentlich gar nicht. Aber naja.
Nee, aber mir fällt tatsächlich gerade nichts ein.
Okay.
Außer lest feministische Bücher, bildet euch weiter. Und wenn irgendjemand sagt, ihr seid keine richtige Feministin oder kein richtiger Feminist oder Feministin, hört nicht auf die, sondern bildet euch einfach weiter. So. Das Label ist
Okay.
quasi erstmal für alle da. Das ist nicht exklusiv nur für weiße Cis-Frauen.
Yes. Sehr schönes Abschlussstatement. Okay, und damit bedanke ich mich, dass ihr zugehört habt, wenn ihr zugehört habt. Ansonsten werdet ihr das ja auch nicht hören. Und tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ade!